Nachmittag mit Andreas Maurer.
Und in den nächsten Minuten mit der Frage, wann und wo der Kapitalismus entstanden ist. Dem geht der Historiker Sven Beckert in einer Reise rund um die Welt nach. Kapitalismus beschreibt er ohne allzu enge Definition ganz grundsätzlich als ein Wirtschaftssystem, bei dem privates Kapital investiert wird, um mehr Kapital zu erzeugen. So unterschiedlich seine verschiedenen Ausprägungen im Lauf der Geschichte auch waren, Kapitalismus war nie ein rein ökonomisches System. Er war immer auch ein politisches und soziales Projekt, das sich ohne Staat und Staatsgewalt niemals hätte durchsetzen können. Als solches erforscht und beschreibt ihn Sven Beckert zuletzt in seinem Ende 2025 erschienenen Buch »Kapitalismus – Die Geschichte einer Weltreligion«. Der gebürtige Deutsche Sven Beckert lebt seit gut 30 Jahren in den USA. Er ist Professor für Geschichte an der Harvard-Universität. Birgit Dahlheimer hat ihn bei einem seiner Europaaufenthalte in Freiburg getroffen und mit ihm über die Anfänge des Kapitalismus im arabischen Raum gesprochen, über die Kapitalisierung der Landwirtschaft auf Barbados, über Kriegskapitalismus und über die Frage, ob der Kapitalismus eine bestimmte Staatsform braucht oder hervorruft.
Im Gespräch.
Sven Beckert, herzlich willkommen hier im Studio des SWR in Freiburg im Breisgau. Sie sind da, weil Sie immer hier sind, wenn Sie in Europa Heimurlaub machen oder zu Gast sind. Sie haben vor kurzem ein über 1000 Seiten starkes Buch über den Kapitalismus geschrieben, Untertitel Geschichte einer Weltrevolution. Ich bin an diesem sommerlichen Tag heute durch Freiburg vom Bahnhof weg hierher spaziert und diese Stadt hat ja auch eine lange Geschichte. Da gibt es Häuser, die stammen aus dem 15. Jahrhundert. Jetzt muss ich Sie fragen, wann ist denn der Kapitalismus in Freiburg angekommen?
Das ist eine sehr gute Frage und obwohl ich mich in den letzten 8 Jahren oder sogar in den letzten 30 Jahren mit dem Kapitalismus beschäftigt habe, habe ich mir die Frage nie gestellt. Und in gewisser Weise das Buch Kapitalismus, Geschichte einer Weltrevolution ist eine sehr globale Geschichte des Kapitalismus. Aber wenn ich mich richtig erinnere, kommt in diesem Buch die Stadt Freiburg nicht ein einziges Mal vor, weil sicherlich Freiburg kein besonders wichtiger Ort ist für die Geschichte des Kapitalismus. Aber ich würde denken, also grundsätzlich argumentiere ich, dass die Logik, die dem Kapitalismus unterliegt, die Logik des kapitalistischen Wirtschaftshandelns, ist sicherlich 1000 Jahre alt, aber für eine sehr, sehr lange Zeit war dies eine Logik, die es in vielen Regionen der Welt gab, aber die relativ marginal war, auch zum Wirtschaftsleben der Menschen auf der Welt. Und es war erst im 16. Jahrhundert, dass diese Logik dann auch stärker ganze Gesellschaften geprägt hat. Und Freiburg war da auf jeden Fall nicht im Zentrum des globalen Kapitalismus.
Dann schauen wir uns jetzt vielleicht ein paar der Städte an, die tatsächlich vorkommen in Ihrem Buch. Ihnen geht es in Ihrer Arbeit insgesamt und ganz speziell eben in diesem Buch hier darum, die Entstehung und Entwicklung des Kapitalismus als historischen Prozess darzustellen. Also als einen Prozess, der nie ein rein wirtschaftlicher war, sondern immer ein politisches und soziales Projekt, genauso wie ein wirtschaftliches Projekt war. Ich möchte ein paar Beispiele herausnehmen, an denen einige Ihrer Ansätze, finde ich, so besonders deutlich sichtbar werden. Da taucht zum Beispiel recht zu Beginn ein Ortsname auf, der für viele hier wahrscheinlich seit dem 28. Februar dieses Jahres wieder eine Bedeutung hat und davor weitgehend unbekannt war, nämlich Hormuz. Die Straße von Hormuz, wir haben das alle in den Nachrichten der letzten Wochen und Monate gelernt, zu blockieren heißt, den Handel zu blockieren mit globalen Auswirkungen überall auf der Welt. Sie beschreiben ein Hormuz, das schon vor 1000 Jahren eine wichtige Insel des Kapitals war. Genauso wie zum Beispiel Aden im heutigen Jemen, einige Städte entlang der indischen, der südostasiatischen und auch der ostafrikanischen Küste. Und alle diese Inseln des Kapitals beschreiben sie als zusammenhängendes eben Archipel des Kapitals? Was ist dieses Archipel des Kapitals in den ersten Jahrhunderten des vorigen Jahrtausends?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die wichtig ist für das erste Viertel vielleicht des Buches. Weil das Buch beginnt mit der Beobachtung, dass wenn wir uns unser Leben heute ansehen, dann können wir beobachten, dass diese kapitalistische Logik viele Bereiche unseres Lebens oder fast alle Bereiche unseres Lebens stark prägt und beeinflusst. Und das sind die allergrößten Strukturen, in denen wir leben, zum Beispiel wie wir arbeiten oder wie wir konsumieren oder wie wir produzieren. Aber es sind auch zum Teil die intimsten Bereiche unseres Lebens, die dieser kapitalistischen Logik unterliegen. Und das führt manchmal dazu, dass Beobachter heute denken, dass diese Art der Organisation des Wirtschaftslebens und diese Art der Organisation unseres Lebens insgesamt, dass dies quasi natürlich ist, dass die Menschen immer in dieser Art und Weise gewirtschaftet haben und in dieser Art und Weise ihr Leben organisiert haben. Und jetzt, um zu zeigen, wo diese Logik herkommt, habe ich mich am Anfang gefragt, wo können wir die ersten Spuren dieser Logik finden? Und dazu habe ich mich auf die Fernkaufleute der ersten Hälfte des zweiten Jahrtausends konzentriert, die schon vor 1000 Jahren ihr Leben innerhalb dieser Logik organisiert haben. Sie haben ihr privates Kapital dafür investiert, um weiteres Kapital zu produzieren. Das ist heute völlig unscheinbar. Das ist also quasi ein ganz normaler Teil unseres Wirtschaftslebens. Aber in der ersten Hälfte des zweiten Jahrtausends, also in den Jahren zwischen 1000 und 1500, war das eine radikale, revolutionäre Art der Organisation des Wirtschaftens im Vergleich zu anderen Formen des Wirtschaftens, die zu diesem Zeitpunkt dominant waren.
Das muss ich vielleicht ganz kurz sagen. Ja. Also wir reden von einer Zeit, wo der überwiegende Teil der Menschheit auf dem Land gelebt hat, zum Großteil Landwirte waren, in einer Art von Subsistenzwirtschaft gelebt haben, also das produziert haben, was sie selbst zum Leben gebraucht haben, einerseits. Und andererseits gab es Feudalherren, die Tribute dafür genommen haben, dass zum Beispiel Landwirte auf ihren Ländern oder in ihren Ländereien arbeiten konnten. Also das war das
große System. Sowohl die Subsistenzwirtschaft als auch die tributäre Wirtschaft waren dominant im Wirtschaftsleben der Welt. Und diese Kaufleute jetzt haben eine ganz andere Logik in dieses Wirtschaftsleben gebracht, nämlich die kapitalistische Logik. Und was wir beobachten können, ist, dass diese Gruppen an Kaufleuten zwar marginal waren in der ersten Hälfte des zweiten Jahrtausends zum Wirtschaftsleben auf der Welt an sich, aber es gab sie an den unterschiedlichsten Orten in verschiedensten Regionen der Welt. Und da kommen wir dann also in die arabische Welt, in die Straße von Hormuz oder auch in die Stadt Aden, weil in der ersten Hälfte des zweiten Jahrtausends waren insbesondere war die arabische Welt und die arabischen Fernhändler waren quasi im Zentrum der globalen Ökonomie. Und das waren eine der dynamischsten Gebiete und Orte des sich entwickelten Kapitalismus. Aber wir finden sie auch anderswo. Also zum Beispiel schreibe ich auch über Kaufleute in China oder Indien oder Ostafrika, Westafrika und natürlich auch auf dem europäischen Kontinent. Aber in großem Detail versuche ich die Logik dieses Wirtschaftens in der ersten Hälfte des zweiten Jahrtausends zu verstehen, indem ich mir ganz genau die Kaufleute von Aden angucke, im heutigen Jemen. Und was wir da sehen können, ist, wir haben einige Briefe dieser Kaufleute sind überliefert. Und wenn wir diese Briefe lesen, verstehen wir sofort, um was es in diesen Briefen geht. Weil die Briefe eben eine Logik repräsentieren, die uns sehr bekannt ist, weil sie eben auch die Logik ist, die unser Wirtschaftsleben heute prägt, nämlich Sachen zu kaufen und zu verkaufen und zu verschiffen und dabei Profite zu erzielen, Kapital zu investieren, Dinge zu versichern. Das sind alles Sachen, die eben das Wirtschaftsleben auch heute prägen, aber in der ersten Hälfte des zweiten Jahrtausends nur ganz wenige Orte auf der Welt geprägt hat, aber eben unter anderem auch die Stadt Aden.
Jetzt muss man natürlich gleichzeitig sagen, Handel gab es auch schon in den Jahrtausenden davor. Also da gibt es ja bis in die Urgeschichte hinein Beispiele, dass in Europa Elfenbein, das offensichtlich aus Afrika stammen musste, um jetzt wieder ein europäisches Beispiel zu nehmen, gehandelt worden sein muss. Also der Handel allein ist nicht eine Entwicklung der ersten Hälfte des zweiten Jahrtausends.
Nein, soweit wir wissen, haben alle menschlichen Gesellschaften in der einen oder anderen über Jahrtausende in der einen oder anderen Form Handel betrieben. Und es gab auch, soweit wir das wissen, in allen menschlichen Gesellschaften gab es Formen der Märkte. Also sowohl der Handel als auch der Markt sind wichtig für den Kapitalismus, aber sind nicht das Alleinstellungsmerkmal des Kapitalismus. Aber natürlich war im Großen und Ganzen in der Menschheitsgeschichte sowohl der Handel als auch der Markt waren relativ marginal zum Wirtschaftsleben. Es gab sie, aber sie waren marginal. Wogegen heute sowohl der Handel als auch der Markt unser Wirtschaftsleben ganz entscheidend beeinflussen.
Vielleicht noch eine kleine Geschichte, die ich auch interessant fand, daran, wie Sie dieses Archipel des Kapitalismus, dieses früher beschrieben haben. Die Lingua Franca war Arabisch.
Ja.
Und Europa war bestenfalls ein Grenzgebiet in diesem Archipel. Also es gab zwar Handelsbeziehungen nach Europa, aber Europa hat dafür de facto keine Rolle gespielt.
Ja, genau. Also das Zentrum dieses Netzwerkes an Inseln des Kapitals für mehrere hundert Jahre lag in der arabischen Welt. Und Europa wurde in der ersten Hälfte des zweiten Jahrtausends immer wichtiger in dieser internationalen Welt des Kapitals, aber war immer noch relativ marginal im Vergleich zur arabischen Welt und auch im Vergleich zur Welt der chinesischen Kaufleute und im Vergleich zur Welt der Kaufleute und der Produzenten in Indien. Also da kann man schon quasi den Beginn eines der Dynamiken des Kapitalismus sehen, dass er sich eben in seiner geografischen Organisation radikal gewandelt hat in den letzten Jahrhunderten.
Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, dass das ganze Unternehmen Ihres Buches war, ein Licht drauf zu werfen, wie aus diesem Archipel des Kapitals, also aus diesen paar Händlern im Vergleich zur großen Menge der Menschheit, ein weltumspannendes und alles durchdringendes System des Kapitalismus wurde. Da möchte ich jetzt ein zweites Beispiel aus Ihrem Buch bringen, das Sie ganz zum Beginn erzählen. Da stellen Sie uns einen gewissen Robert Keane vor, einen Händler aus Boston. Das ist eine wirklich schöne Geschichte, deswegen möchte ich sie jetzt kurz hier hereinbringen. Dieser Robert Keane ist ein Einwanderer aus England, der in Amerika mit Waren aus dem Mutterland handelt. Und der findet sich eines schönen Tages im Jahr 1639 vor dem Gericht in Massachusetts wieder und muss im Verlauf dieses Verfahrens, das gegen ihn angestrengt wird, zugeben, dass er falsche Grundsätze angenommen hat. Und zu diesen falschen Grundsätzen, die da zu Protokoll gegeben werden, zählt unter anderem, Sie grinsen schon, ich muss auch lachen, wenn ich, also da zählt dazu, falscher Grundsatz, dass ein Mann so teuer wie möglich verkaufen und so billig wie möglich kaufen möge. Oder, dass er in der Höhe verkaufen könne, zu der er gekauft hat, obwohl er zu viel bezahlt hat und obwohl die Ware im Preis gefallen ist. Sind zwei der falschen Grundsätze. Und für dieses Vergehen musste jener Robert Keane eine Geldstrafe von 200 Pfund bezahlen. Das waren damals fast 8 Jahreslöhne eines qualifizierten englischen Arbeiters. Diese Geschichte, Sven Beckert, haben Sie natürlich nicht zufällig an den Beginn Ihres Buches gestellt, sondern was Sie damit knapp, kurz und eindrücklich zeigen, ist, dass etwas, was wir heute ganz selbstverständlich finden, nämlich dass man zum Beispiel billig einkauft und teuer verkauft, also dass man einfach versucht, bei einem Handel so viel Gewinn wie möglich zu machen, dass das eben nicht immer schon selbstverständlich war und damit natürlich auch nicht naturgesetzlich, sondern eigentlich sogar verwerflich, auch in der Mitte des 17. Jahrhunderts noch. Aber was war denn das, das würde mich jetzt interessieren, was war denn das dann für eine Welt, in der dieser Robert Keane in Boston 1639 gelebt hat? Das war immerhin schon fast 150 Jahre nach der Eroberung der Amerikas durch die Europäer, nach all diesen Eroberungskriegen, nachdem die Europäer schon längst begonnen hatten, Schiffsladungen voller Reichtümer aus den Kolonien, ich sage es jetzt mal wertneutral, zu holen, war es da nicht schon längst selbstverständlich, Handel zu treiben und so reich wie möglich zu werden damit?
Ja, auf jeden Fall. Es war also eine Logik, die sich zu diesem Zeitpunkt sehr weit in der Welt schon ausgebreitet hatte. Und wie wir vorhin diskutiert haben, auch ein paar hundert Jahre früher hat man schon diese Logik beobachten können unter Fernhandelskaufleuten. Aber was diese Geschichte eben so schön zeigt, das ist, dass selbst im 17. Jahrhundert und natürlich dann auch später noch, dass diese Logik, die dem Kapitalismus unterliegt, dass die radikal war, dass sie in gewisser Weise gegen die moralischen Vorstellungen, religiösen Vorstellungen, aber zum Teil auch wirtschaftlichen Vorstellungen vieler Menschen, dass er diesen widersprach und dass deshalb diese Logik enormen Widerstand auch erzeugt hat. Und Boston zu dem Zeitpunkt war eben eine Niederlassung der Puritaner und war nur eine Art Theokratie, in der eben religiöse Werte und auch Theologen eine politisch sehr mächtige Rolle gespielt haben. Und selbst da können wir eben noch beobachten, dass quasi die ganz fundamentale Logik des Kapitals, nämlich zum Beispiel billig zu kaufen und teuer zu verkaufen, dass die quasi amoralisch war. Und wir können natürlich auch, wenn wir uns jetzt die Bibel angucken oder auch Texte anderer religiöser Traditionen, können wir sehen, dass eben auch dort es enormen Widerspruch gab gegen diese Logik, die den Kapitalismus ausmachte. Und in gewisser Weise war deshalb nicht nur die, wir haben vorhin gesagt, ja, die kapitalistische Revolution war eine radikale Abkehr von der Organisation des Wirtschaftslebens zuvor, aber sie war also nicht natürlich. Aber sie war auch in gewisser Weise unwahrscheinlich, ja, weil es eben enormen Widerstand gab gegen diese Art der Organisation des Wirtschaftslebens, gegen diese Art der wirtschaftlichen Logik. Und diesen Widerstand gab es natürlich von gemeinen Leuten, ja, vor allen Dingen von Bauern, die also bis in das 19. oder sogar 20. Jahrhundert hinein dieser Logik auch Kräfte entgegengesetzt hat. Aber es gab sie auch unter Eliten, wie wir eben gesehen haben am Fall der Puritaner in Boston.
Können wir da nochmal bei dem Beispiel von Robert Keane kurz bleiben, wenn Sie das eben so zeigen, dass in einer Zeit, wo eigentlich schon weltweiter Handel viel stärker betrieben wurde als in den Anfangsstadien des Archipels, des Kapitals, ein Mann in Boston verurteilt wurde von den dort regierenden Puritanern. Und der wurde ja dann auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gerade nicht exkommuniziert. Das stand irgendwie auch noch zur Debatte, ob das auch passieren müsste. Wie passt das zu einer in der Geschichte des Kapitalismus ja auch lange diskutierten Idee, dass der Protestantismus eine Religion ist, die wichtig dafür war, dass sich Kapitalismus überhaupt durchsetzen konnte? Wie passt denn das zusammen damit, dass ein früher Kapitalist, aber gar nicht so früher Kapitalist, also ein Kapitalist in der Mitte des 17. Jahrhunderts, noch aus religiösen Gründen verurteilt werden konnte für sein kapitalistisches Handeln?
Ja, sehr, sehr gute Frage. Und wie Sie wissen, gibt es seit Max Weber oder auch zuvor, gibt es Interpretationen des Kapitalismus, die sich sehr stark eben auf bestimmte religiöse Traditionen und insbesondere den Protestantismus berufen. Ich bin von diesen Erklärungen nicht überzeugt und in gewisser Weise die Geschichte, die wir gerade diskutiert haben, weckt berechtigte Zweifel an dieser Interpretation. Aber es gibt auch andere Zweifel, die dieser Interpretation zum Beispiel, wie wir auch am Anfang eben diskutiert haben, ist eines der Kerngebiete der Entstehung dieser kapitalistischen Logik ist die muslimische Welt. Und der Prophet war offensichtlich auch ein Kaufmann. Also von daher gibt es durchaus Verbindungen zwischen dem Islam und der kapitalistischen Revolution. Und dann natürlich, wenn wir uns den europäischen Kontinent ansehen, dann sind auf jeden Fall die wichtigsten und frühesten Inseln des Kapitals in den Stadtstaaten Italiens zu finden. Und die waren also auf jeden Fall nicht protestantisch, sondern eben katholisch. Also von daher, natürlich, die Religion spielt eine Rolle und sie spielt auch eine Rolle in meinem Buch, weil ich glaube, die Religion ist eine der wichtigsten Kräfte, die quasi dieser kapitalistischen Logik einen gewissen Widerstand entgegensetzt. Aber ich zweifle, ob es möglich ist, quasi die Makrogeschichte des Kapitalismus zu erzählen, indem man sich im Wesentlichen auf religiöse Vorlieben konzentriert.
Die Geschichte von Robert Keane fällt, damit springe ich jetzt eine Entwicklung weiter, die fällt ziemlich genau in die Mitte einer Epoche, die Sie als die Umgestaltung der Landwirtschaft bezeichnen. Ja. Als eine wesentliche Voraussetzung für den Aufbau dieses globalen Kapitalismus. Diese Umgestaltung der Landwirtschaft hat stattgefunden, eben Ihren Analysen zufolge, zwischen 1550 und 1750, also ist ungefähr in 200 Jahren passiert. Und in diese Zeit fällt unter anderem, und das ist ein Beispiel, dem Sie auch viel Platz widmen, deswegen würde ich Sie jetzt bitten, das ein bisschen zu erzählen, die quasi landwirtschaftliche Industrialisierung des Zuckeranbaus auf der Insel Barbados, ausgelöst von englischen Kaufleuten. An diesem Beispiel lässt sich ja wahnsinnig viel beschreiben über die Entstehung des Kapitalismus oder die Weiterentwicklung des Kapitalismus in dieser Zeit. Können Sie das ein bisschen?
Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Frage. Und vielleicht sollte ich zunächst einmal sagen, wir hatten eben angefangen mit den Kaufleuten, diesen Inseln des Kapitals, die sich in verschiedenen Regionen der Welt befinden. Und wir haben beobachtet, dass diese Kaufleute eben in verschiedenen Regionen der Welt zu finden sind, aber gleichzeitig relativ marginal waren für das Wirtschaftsleben in der Welt an sich. Und das Problem ist jetzt quasi, wie hat sich diese Logik des Kapitals tiefer in die Gesellschaft eingegraben und in das Wirtschaftsleben eingegraben. Und wie Sie vorhin bemerkt haben, die überwiegende Mehrzahl, 97% der Weltbevölkerung lebten auf dem Land und machten Landwirtschaft. Und natürlich war damit auch quasi die Umgestaltung des Wirtschaftslebens der Welt konzentrierte sich zunächst einmal auf die Landwirtschaft und auf die Agrarregionen der Welt. Es war in der Landwirtschaft, dass zunächst dieses städtische Kapital investiert wurde, jetzt nicht nur im Handel, sondern auch in der Produktion. Und wir können diese Vertiefung der Logik des Kapitals, die Vertiefung dieser Kapitalinvestition, können wir in verschiedensten Regionen der Welt beobachten. Wir können beobachten, wie chinesische Kaufleute zum Beispiel in die Teeproduktion investiert haben. Wir können beobachten, wie die Kaufleute von Dijon in die Weinproduktion im Burgund investiert haben. Wir können beobachten, wie Londoner Kaufleute in die Wollproduktion in Südengland investiert haben. Also wir finden diesen Prozess in verschiedensten Regionen der Welt, aber ein ganz besonders wichtiger Ort, in dem diese Umgestaltung der Landwirtschaft stattfand, war eben in der Karibik. Weil in der Karibik eine Welt aufgebaut worden ist, die fundamental anders war von der Landwirtschaft Chinas oder die Landwirtschaft Europas. In der Karibik war es so, als europäische Kapitalbesitzer und europäische Staaten in die Karibik kamen, gab es eine extreme Ungleichheit der Machtverteilung. Die Inseln waren zwar bevölkert im Großen und Ganzen, aber die lokale Bevölkerung hatte wenig Möglichkeiten, sich der Macht der europäischen Kaufleute und der Macht der europäischen Staaten zu widersetzen. Im Gegensatz zur europäischen Landwirtschaft oder zur chinesischen Landwirtschaft. Und damit war es nun möglich, zum ersten Mal die Landwirtschaft quasi auf den Kopf zu stellen, sie völlig neu zu erfinden, so als gäbe es keine sozialen Strukturen oder Wirtschaftsstrukturen, die dabei berücksichtigt werden müssten, sondern man konnte sie komplett neu erfinden. Und was passiert ist, dass in diesen Regionen der Welt dann die Landwirtschaft komplett kommerziell ausgerichtet wird. Also sie konzentriert sich in der Karibik im Wesentlichen auf die Produktion von Zucker für europäische Märkte. Also nicht für die Selbstversorgung, nicht für die Subsistenzwirtschaft, sondern dafür, das Produkt quasi komplett zu exportieren. Und es ist auch eine Region der Welt, in der jetzt die ganzen Dinge, die man für die Produktion braucht, auch auf Märkten erworben wird. Und auch eine Region der Welt, in der nun die Arbeitskräfte auch auf Märkten erworben wird. Nämlich im Großen und Ganzen sind es versklavte Afrikaner, die jetzt in der Karibik diesen Zucker anbauen. Und wir sehen in dieser Region der Welt jetzt eine radikale Umgestaltung der Landwirtschaft. Sie wird ausschließlich kommerziell. Es sind eher so Art Fabriken im Feld, also Fabriken auf dem Land, die eben Agrarrohstoffe für europäische Märkte herstellen. Und für mich sind das einige der ersten wirklich kapitalistischen Gesellschaften, in denen die gesamte Logik des Wirtschaftslebens jetzt dieser kapitalistischen Logik unterliegen.
Ich habe vorhin gesagt, Industrialisierung der Landwirtschaft, das ist natürlich noch nicht das richtige Wort, weil mit Industrialisierung hat sie nichts zu tun. Aber das, was ich gemeint habe, ist eben dieses wirklich alles, also angefangen vom Saatgut über die Maschinen, mit denen die Felder bearbeitet werden, über die Menschen, die dort arbeiten, die Produkte, die daraus gemacht werden und wo es exportiert wird, das sind alles handelbare Waren.
Genau, und das ist eben völlig anders von der Landwirtschaft in fast allen anderen Regionen der Welt, in dem im Großen und Ganzen es entweder die Feudalherren sind, die noch die Bauern auspressen, oder in dem landwirtschaftliche Produzenten für ihre eigene Subsistenz produzieren. Das ist jetzt ein radikaler Wandel. Und damit ist es für mich eben, wie gesagt, eine der ersten wirklich kapitalistisch durchorganisierten Form des Wirtschaftens.
Was man daran auch gut sehen kann, ist ja, was es heißt, wenn in der kapitalistischen Form des Wirtschaftens Menschen zu Arbeitskräften werden. Also Sie sagen an mehreren Stellen, die Sklaverei ist keine vorkapitalistische Erfindung. Also es ist nicht, zuerst waren die Barbaren, die Sklaven gehalten haben sozusagen, und als der Kapitalismus dann kam, ist man zur Lohnarbeit übergegangen und hat die Menschen bezahlt, mehr oder weniger schlecht für das, was sie arbeiten, sondern sie sagen, Sklavenarbeit war ein ganz wesentlicher Bestandteil davon, dass sich Kapitalismus so entwickeln konnte.
Ja, also wie Sie eben gesagt haben, es gibt eben eine traditionelle Erzählung über den Kapitalismus, in dem quasi die Sklaverei als eine vorkapitalistische Art des Wirtschaftens gesehen wird und dann der Kapitalismus zur Umgestaltung der Arbeit in Form der Lohnarbeit führt. Und natürlich ist es nicht völlig falsch, denn natürlich hat der Kapitalismus zu einer enormen Ausdehnung der Lohnarbeit geführt. Aber in einem bestimmten historischen Moment war die Sklaverei extrem wichtig für die Entfaltung des Kapitalismus. Und der Grund, glaube ich, dafür war, dass die Umgestaltung der Landwirtschaft war eben kein einfaches Projekt. Es gab sehr viel Widerstand gegen die Umgestaltung der Landwirtschaft, wie man hier in Europa reichlich beobachten konnte. Sowohl die Feudalherren als auch die Klöster, als auch die Bauern haben oft dieser Umgestaltung der Landwirtschaft sich widersetzt. Indem man jetzt in der Karibik und dann auch in Süd- und Nordamerika die Arbeiter versklavt hat, hatte man quasi diesen Widerstand umgangen. Ja, und man konnte jetzt massive, also insgesamt sind 12 Millionen Afrikaner von Europäern in die neue Welt verschifft worden. Es sind sehr viel mehr Afrikaner in die neue Welt gekommen bis zum Ende der Sklaverei als zum Beispiel europäische Auswanderer. Also man konnte durch die Sklaverei jetzt diesen Widerstand quasi umgehen und man konnte nun zum ersten Mal wirklich die Landwirtschaft radikal neu denken. Natürlich gab es Sklaverei zuvor und es gab auch Sklaverei in anderen Regionen der Welt, genauso wie es Lohnarbeit gab vor dem Kapitalismus. Also in gewisser Weise ist der Kapitalismus nicht so sehr eine Form des Wirtschaftens, die Dinge völlig neu erfindet, sondern ist eine Form des Wirtschaftens, die Institutionen aufnimmt, die es schon zuvor gegeben hat und in einen neuen Zusammenhang setzt.
Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt, den Sie immer wieder machen, der Kapitalismus ist eine Wirtschaftsform, die Institutionen braucht. Also gerade an dem Beispiel zum Beispiel der Insel Barbados, wo eben Londoner Kaufleute kamen und dort Land gekauft haben und dann immer mehr und mehr Land gekauft haben, bis sie fast alles besessen haben, dort von Sklaven die Plantagen betreiben haben lassen und in Europa wieder den Zucker verkauft haben. Das hätte ja nicht funktioniert ohne staatliche Systeme, die ihnen jegliche Art von Sicherheit gegeben haben, das machen zu können. Rechtssicherheit gegeben haben, zum Teil auch militärischen Schutz gegeben haben. Ja. Also das funktioniert nur, wenn es ein staatliches System gibt, das zulässt, dass es funktioniert.
Ja, natürlich, ja. Also eines der Argumente des Buches ist, dass der Kapitalismus eine der staatsfixiertesten Wirtschaftsformen ist, die es je in der Menschheitsgeschichte gegeben hat, außerhalb des sowjetischen Kommunismus. Also der Staat spielt eine absolut zentrale Rolle in jedem Moment der Geschichte des Kapitalismus. Natürlich verändert sich die Rolle des Staates, aber insgesamt ist der Staat absolut konstitutiv zur Geschichte des Kapitalismus. Und auch andere Institutionen, also von Property Rights, Eigentumsrechten, über Regulierung, wie Warenaustausch auszuführen ist, sind Institutionen extrem wichtig für die Geschichte des Kapitalismus. Also der Kapitalismus ist eben auch eine institutionelle Ordnung. Und das betone ich in dem Buch für die gesamte Geschichte des Kapitalismus.
Also auch dafür gibt es zahlreiche Beispiele. Es geht ja nicht nur um sozusagen das Regulieren des Eigentums. Es geht ja um ganz viel. Es geht um teilweise auch um Protektionismus, also darum Zölle zu erheben, um die eigenen Landsleute zu schützen. Es geht aber eben auch um ein funktionierendes Rechtssystem, wo das Recht auch durchgesetzt werden kann. Es geht aber auch um so Dinge wie Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, Verkehrswege, um die Waren zu transportieren, all diese Dinge. Und dann geht es aber auch da machen Sie einen wichtigen Punkt, immer wieder darum, Interessen mit Gewalt durchzusetzen. Ja. Sie sprechen in dem Zusammenhang von Kriegskapitalismus. Was ist der Kriegskapitalismus?
Ja, der Kriegskapitalismus ist für mich eine bestimmte Phase in der Geschichte des Kapitalismus, in der Sklaverei, Kolonialismus, militärischer Handel eine extrem wichtige Rolle spielen. Also oft denken wir, wenn wir über den Kapitalismus nachdenken, denken wir über friedlichen Handel nach, wir denken über Verträge nach, über vertraglich regulierte Interaktionen, wir denken über die Lohnarbeit nach natürlich. Aber was für mich bemerkenswert war, als ich mir eben die Geschichte des Kapitalismus, sagen wir mal, vom 15. Jahrhundert bis in das 18. oder sogar 19. Jahrhundert angesehen habe, ist, dass es eine unglaubliche große, dass Gewalt und Krieg und Versklavung und Kolonialismus eine extrem wichtige Rolle in der Ausbreitung des Kapitalismus in diesen Jahrhunderten gespielt hat. Natürlich ist das nicht die gesamte Geschichte des Kapitalismus. Es gibt natürlich auch die Verträge und es gibt auch die Lohnarbeit und es gibt auch den friedlichen Handel. Natürlich, das ist auch sehr wichtig für die Geschichte des Kapitalismus. Aber das Buch betont eben stark für diesen bestimmten Moment in der Geschichte des Kapitalismus die Bedeutung der Gewalt und des Zwanges.
Mit welchen Jahreszahlen würden Sie das festmachen, wo der Kriegskapitalismus so wichtig war?
Also der Kriegskapitalismus in gewisser Weise entsteht in dem Zusammentreffen von expandierenden europäischen Kaufleuten und expandierenden europäischen Staaten im 15. Jahrhundert mit der Expansion erst an die Westküste Afrikas und dann in die Karibik und nach Südamerika. Und es ist natürlich quasi eine langsame Umgestaltung des Kapitalismus, aber ich würde denken, dass Elemente des Kriegskapitalismus sind auf jeden Fall noch im 19. Jahrhundert zu finden. Im 19. Jahrhundert arbeiteten 4 Millionen versklavte Arbeiter in den USA, zum Großteil um Baumwolle für industrielle Produktion in Europa herzustellen. Offensichtlich, der Kolonialismus spielte noch weit in das 19. oder sogar 20. Jahrhundert eine bedeutende Rolle. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, so die Jahre zwischen 1500 und vielleicht 1830 sind die Kernjahre dessen, was ich Kriegskapitalismus nenne.
Inwieweit unterscheidet sich dieser Kriegskapitalismus von dem, was wir bis heute sehen, wo Kriege aus wirtschaftlichen Gründen geführt werden?
Ja, gute Frage. Natürlich hat die Gewalt weiterhin spielt eine wichtige Rolle in der Geschichte des Kapitalismus. Wir müssen nur die abendlichen Nachrichten uns ansehen, um das quasi tagtäglich bestätigt zu finden. Aber ich würde denken, dass trotzdem die überwältigende Bedeutung zum Beispiel der Sklaverei, es gibt zwar Sklaven in der Welt heute, aber die Sklaverei ist wirtschaftlich nicht im Zentrum der globalen Ökonomie heute. Es gibt zwar noch Reste des Kolonialismus und es gibt auch wieder Politiker, die quasi einen neuen Kolonialismus einfordern, aber insgesamt spielt der Kolonialismus heute keine bedeutende Rolle im globalen Kapitalismus und auch der bewaffnete Handel in der Form, wie ihn die East India Company zum Beispiel betrieben hat, spielt heute im Handel der Welt eine sehr untergeordnete Rolle, also hat keine große Bedeutung. Und das ist schon ein wichtiger Wandel im Kapitalismus.
Der bewaffnete Handel der East India Company, vielleicht sagen wir es kurz dazu, die East India Company hatte ein königlich zugesagtes Monopol auf den gesamten Handel eben in Indien und wurde in diesem Handel auch noch militärisch geschützt.
Ja, und war selber eine Militärmacht. Also die East India Company selbst war eine der größten Armeen der Welt. Die East India Company hat souveräne Rechte in verschiedenen Gebieten Asiens ausgeübt. Also die East India Company war zwar eine Vereinigung von Kaufleuten, aber sie war quasi auch ein privat betriebener Staat.
Der auch seine Privatarmee finanziert hat. Ja. Aber das alles mit dem Gutheißen, also East India Company war jetzt die britische Variante des britischen Königshauses. Es gab ja auch eine niederländische East India Company, die dann anders geheißen hat.
Aber natürlich war das unterstützt dann doch durch staatliche Macht, nämlich durch das englische Königshaus oder durch die niederländische Krone. Und sie hatten eben Monopolrechte. Also das ist eben auch eine andere Beobachtung, die wir über den Kapitalismus anstellen können, dass das Monopol eine sehr, sehr wichtige Rolle in der Geschichte des Kapitalismus gespielt hat.
Ich würde jetzt gerne kurz auf Ihre persönliche Geschichte eingehen, Sven Beckert. Sie sind 1965 in Offenbach am Main geboren, haben dann in Hamburg begonnen zu studieren, Geschichte, Soziologie und Politikwissenschaft. Während des Studiums sind Sie nach New York gegangen, an die Columbia University. Dort haben Sie promoviert und sind dann eigentlich in den USA geblieben. Also Sie hatten zuerst eine Stelle an der Harvard Business School und später dann auch schon vor 25 Jahren sind Sie an die Harvard University gekommen, wo Sie seit vielen, vielen Jahren Professor für Geschichte sind. Das wäre jetzt so in aller Kürze Ihr akademischer Werdegang gewesen. Was mich interessieren würde, ist, woher stammt, können Sie sich da noch erinnern, denn ursprünglich Ihr Interesse für Ihre Fachrichtung? Gab es da irgendwann mal so einen Moment, wo Sie gesagt haben, jetzt weiß ich, was ich machen will?
Also ich wollte quasi immer Historiker werden. Ich kann mich nicht erinnern, jemals was anderes machen zu wollen. Und zum Teil lag das daran, dass es politisch bewegte Zeiten waren, als ich in die Schule gegangen bin. Und da die Geschichte natürlich, also in Deutschland ganz besonders, die Geschichte immer eine wichtige Rolle gespielt hat. Die Geschichte der Nazizeit war in gewisser Weise sehr präsent oder sie war auch in gewisser Weise nicht so präsent. Und das hat mich misstrauisch gemacht, dass sie hätte mehr präsent sein sollen. Ich habe auch.
Reden wir jetzt von den frühen 1980er Jahren, ne?
Ja, eben zu meiner Schulzeit, ja, die 80er Jahre. Und ich habe auch sehr früh, ich bin aufgewachsen in einer Industriestadt in Deutschland, in Offenbach, in der es eine sehr lange Tradition auch des Widerstandes gegen die Nazis gab. Und als Jugendlicher habe ich durch Zufall viele dieser ehemaligen Widerstandskämpfer kennengelernt. Und das hat quasi mein Interesse wiederum an der Geschichte noch weiter beflügelt. Und ich hatte auch gleichzeitig für eine Weile eine sehr, sehr schlechte Geschichtslehrerin, die selber noch eine Vergangenheit in der Nazizeit hatte. Und vom Prinzip habe ich dieser Frau sehr misstraut und eigentlich nicht viel geglaubt dessen, was sie uns versucht hat zu vermitteln. Und deshalb war ich sehr früh dann auch sehr interessiert daran, möglichst viele gute Argumente zu haben, um sich mit ihr im Unterricht zu streiten. Und das ging eben nur, indem ich auch sehr viel gelesen habe oder sogar ins Archiv gegangen bin, was ich also als Jugendlicher schon gemacht habe. Und so hat sich eben das Interesse an der Geschichte für mich vertieft. Ich habe schließlich nach der Schule habe ich die Geschichte der Juden meiner Heimatstadt recherchiert und habe auch versucht, Kontakt zu den Flüchtlingen aus meiner Heimatstadt in Israel in den USA aufzunehmen, was mir auch gelungen ist. Und ich habe darüber auch als Journalist gearbeitet und berichtet. Also ich habe immer ein Interesse an Geschichte gehabt. Und natürlich dadurch, dass ich in einer Industriestadt aufgewachsen bin, hatte ich auch sehr früh ein Interesse an Arbeitergeschichte und die Geschichte der Arbeiterbewegung. Und das war auch quasi das, was ich dann am Anfang gemacht habe und was ich auch in New York angefangen habe zu machen, dann im Kontext der amerikanischen Geschichte. Aber dazu kam dann auch noch ein Interesse an der Geschichte des Bürgertums und dann an der Wirtschaftsgeschichte insgesamt. Und schließlich wurde klar, dass all diese Interessen irgendwas mit der Geschichte des Kapitalismus zu tun haben. Und so ist dann letztendlich auch dieses Buch entstanden, weil ich eben gedacht habe, okay, ich versuche mal all diese Dinge, die mich seit vielen Jahren beschäftigen, zusammenzusehen und zu sehen, wie diese Dinge alle in Bezug miteinander stehen. Und natürlich dadurch, dass ich in den USA lebe, aber eben in Deutschland auf die Welt gekommen bin, hatte ich auch immer ein Sinn dafür, dass wir die Geschichte wirklich nur verstehen können, indem wir uns nicht nur eine nationale Geschichte ansehen, sondern indem wir uns die Geschichte in ihrem globalen Kontext ansehen. Und so war dann auch für mich klar, dass die Geschichte des Kapitalismus nur aus einer globalen Perspektive wirklich zu verstehen ist.
Das Kapitalismusbuch ist ja nicht Ihr erstes Buch. Sie haben 2014 ein Buch geschrieben über die Baumwolle oder 2014 wurde es veröffentlicht, geschrieben haben Sie daran wahrscheinlich auch länger. Ein Buch, für das Sie 2015 einen ganz renommierten Preis, den Bancroft-Preis, erhalten haben. In der deutschen Übersetzung heißt dieses Buch King Cotton, deutsche Übersetzung King Cotton, Untertitel Eine Globalgeschichte des Kapitalismus. Im englischen Original ist es Empire of Cotton, A Global History. Das jetzt aktuelle Buch heißt auf Englisch Capitalism, A Global History. Also den Untertitel haben Sie gleich gelassen. Diese globale Betrachtung ist also ganz offensichtlich, und Sie haben es jetzt auch schon mehrfach gezeigt, sowas wie der Dreh- und Angelpunkt Ihrer wissenschaftlichen Herangehensweise. Sie haben vorhin gemeint, das hat was damit zu tun, dass Sie in den USA und in Deutschland leben, dass Ihnen immer klar war, man muss diese Phänomene global betrachten. Jetzt könnte man noch sagen, Deutschland und die USA gehören beide zum globalen Westen, also da ist noch relativ viel Ähnlichkeit dabei. Wo war bei Ihnen dieser Moment, wo Sie gesagt haben, okay, das hat nur Sinn, sich anzuschauen, wenn man es wirklich global anschaut?
Also wie gesagt, in gewisser Weise ein Vergleich oder eine Beziehung zwischen der europäischen Geschichte und der amerikanischen Geschichte war bei mir von Anfang an angelegt. Aber natürlich ist jetzt die Geschichte, die ich schreibe, radikal globaler. Also das Buch, was wir diskutieren, habe ich in Archiven auf allen Kontinenten recherchiert. Und das Buch handelt zwar nicht von allen Ländern der Welt, aber ich glaube doch von der überwiegenden Mehrzahl der Länder. Die kommen in der einen oder anderen Form in diesem Buch vor. Und natürlich ist eines der zentralen Argumente des Buches, dass der globale Süden, die Bereiche der Welt, die in der traditionellen Geschichtsschreibung über den Kapitalismus quasi gar keine Rolle gespielt haben, dass diese Gegenden der Welt eine zentrale Rolle spielen müssen, um den Kapitalismus verstehen zu können. Und gewisserweise ist das also nicht, diese Perspektive ist nicht entstanden dadurch, dass ich quasi abstrakt darüber nachgedacht habe, dass wir also irgendwie die ganze Welt in die Geschichte des Kapitalismus einzubringen haben, sondern sie ist dadurch entstanden, dass ich bestimmte spezifische historische Fragen hatte und mir gesagt habe, dass ich diese Fragen beantworten werde, auch wenn sie über die Grenzen der Regionen der Welt, mit denen ich mich gerade beschäftigt habe, hinweggehen. Und das war besonders stark in diesem Buch, was Sie erwähnt haben, zur Geschichte der Baumwolle. Als ich damit angefangen habe, dieses Buch zu schreiben, habe ich gedacht, okay, das ist im Wesentlichen eine Geschichte der USA, nämlich die Produktion der Baumwolle, des Anbaus der Baumwolle und eine Geschichte der Industrialisierung in Europa. Und irgendwie spielt dann auch noch Indien als das Land, aus dem quasi die Baumwollindustrie herkommt, und vielleicht auch noch Ägypten als ein wichtiger Baumwollproduzent spielt dann auch irgendwie noch eine Rolle in dieser Geschichte. Aber was ich eben gemerkt habe, als ich in den Archiven war und als ich über diese Geschichte gelesen habe und als ich versucht habe, diese Geschichte der Baumwolle zu verstehen, war mir sehr schnell klar, dass wir zum Beispiel den amerikanischen Baumwollanbau können wir nicht verstehen, ohne auch darüber nachzudenken, wie sich die Baumwollproduktion in der Karibik und in Brasilien ausgedehnt haben. Wir können nicht die Politik der europäischen Baumwollindustrie verstehen, ohne auch über afrikanische Baumwollproduktion nachzudenken. Wir können nicht verstehen die Technologie der Baumwollproduktion, ohne zu wissen, was in der indischen Landwirtschaft und unter indischen Baumwollproduzenten in den Jahrhunderten zuvor passiert ist. Also es waren diese Art von empirischen Fragen, die mich dazu bewegt haben, quasi geografisch expansiver über diese Probleme nachzudenken. Und das war auf jeden Fall ganz stark auch der Fall dann in dem Buch über den Kapitalismus. Ich habe mir quasi selber erlaubt zu sagen, ich reise mit der Frage in diese Regionen der Welt, die dafür wichtig sind, um diese Fragen zu beantworten. Und egal wo das war, ich bin dort hingegangen. Und das hat dann letztendlich zu der Einsicht geführt, dass wir diesen Kapitalismus eben nur verstehen können, indem wir ihn aus dieser ganz globalen Perspektive betrachten. Und deshalb endet das Buch zum Beispiel eben auch nicht in New York oder in London oder auch nicht in China, sondern das Buch endet in Kambodscha, ja, und beschreibt die Transformation des Kambodschas in den letzten 20 Jahren.
Jetzt muss ich Sie nur fragen, also Sie haben 8 Jahre an diesem Buch geschrieben, wo waren Sie denn überall? Können Sie ein paar der Länder aufzählen, die jetzt also nicht ganz selbstverständlich einem einfallen würden, wo Sie waren, um für das Buch zu recherchieren?
Ja, also ich war, wie gesagt, auf allen Kontinenten und es war mir auch wichtig, viele Orte zu besuchen, weil es ist eben eine Sache, über Orte zu lesen und eine andere Sache ist, Orte zu sehen. Und zum Beispiel meine allererste Archivreise ging nach Barbados, wo wir vorhin schon drüber gesprochen hatten, um dort im Nationalarchiv von Barbados zu arbeiten. Und es gab wichtige Dokumente, die ich in diesem Archiv gefunden habe. Aber diese Insel zu sehen und zu sehen, wie dieser relativ kleine Ort quasi komplett entwaldet wurde und dann komplett zu einer riesigen Zuckerplantage umgebaut wurde, das ist eben heute noch sichtbar. Und die Radikalität dieses Projektes, der kapitalistischen Umgestaltung der Landwirtschaft von Barbados, lässt sich eben auch nur quasi vor Ort beobachten. Also das kann man, glaube ich, nicht wirklich verstehen, indem man nur darüber liest. Also das war eine meiner ersten Reisen. Ich war in Lateinamerika, war ich auch in Brasilien zum Beispiel, um dort über die bürgerliche Kultur Rio de Janeiros im 19. Jahrhundert zu recherchieren. Ich war in Europa, in quasi überall, aber zum Beispiel habe ich über die Entstehung des Fordismus, also der modernen Massenproduktion, habe ich in Turin bei den Fiat-Werken recherchiert. Ich war im Senegal, in Dakar und St. Louis, um dort zu recherchieren, wie frühe Versuche, die im 19. Jahrhundert die Landwirtschaft im Senegal umzugestalten, wie diese Versuche erst gescheitert sind und wie sie dann erfolgreich waren. Ich war in Usbekistan zum Beispiel, um quasi einen Eindruck zu bekommen von dem Handelskapital in Zentralasien und das auch vergleichen zu können mit dem Handelskapital zum Beispiel in einer Stadt wie Florenz. Ich war in Australien und habe dort über die Deportation von Zuckerarbeitern von den südpazifischen Inseln in die Zuckerindustrie Australiens recherchiert. Also ich war in Mexiko und habe dort über die Baumwollproduktion recherchiert. Also ich war in vielen, vielen Orten, natürlich nicht überall, aber ich war in vielen Orten der Welt, weil das Buch ist eine globale Geschichte des Kapitalismus. Aber es ist ein Versuch, diese globale Geschichte des Kapitalismus immer aus lokalen Perspektiven zu erzählen. Also es geht nicht darum, quasi wie so ein Satellit sich um die Welt zu bewegen und alles aus Satellitenhöhe zu beobachten, sondern es geht mir sehr stark darum, von unten heraus quasi die Geschichte des globalen Kapitalismus zu beschreiben, weswegen auch bestimmte Individuen, also manchmal auch versklavte Arbeiter oder Unternehmer oder Politiker, spielen in manchen Teilen des Buches dann auch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und die Orte, auf die ich mich konzentriert habe, waren immer Orte, die in gewisser Weise überraschend sind für den Leser. Also, dass ich nicht nur quasi wiederkaue Geschichten, die schon allgemein recht bekannt sind, sondern wirklich neue Geschichten auch erzähle.
Neue Geschichten und Geschichten, die zeigen, wie viele Teile der Erde eigentlich untererforscht sind, was das betrifft. Ja. Also gerade über Afrika sagen Sie das ja auch. Wir haben eine völlig falsche Vorstellung eigentlich von dem, was in Afrika passiert ist in den letzten Jahrhunderten, weil es viel zu wenig erforscht ist.
Ja, genau. Also in gewisser Weise ist das auch was ich gelernt habe, indem ich dieses Buch geschrieben habe, dass es noch so viel gibt, was wir nicht wissen. Und dass wir quasi erst ganz am Anfang stehen der Erforschung dieser globalen Geschichte des Kapitalismus. Wenn Sie denken, wie viele Bücher über die Kaufleute von Florenz geschrieben worden sind, ganze Bibliotheken voll von Büchern gibt es über die Kaufleute von Florenz. Und dann vergleichen Sie das mit der Geschichte, die wir kennen über Kaufleute aus Ostafrika oder Westafrika. Da wissen wir so gut wie gar nichts.
Was das auch zeigt, diese vielen globalen und teilweise sehr persönlichen Geschichten, die Sie erzählen, ist einerseits, darüber haben wir schon gesprochen, dass es immer eines Staates bedarf, um den Kapitalismus möglich zu machen, dass es aber andererseits nicht eines bestimmten Staates bedarf. Also es funktioniert Kapitalismus nicht besser in der Demokratie oder der illiberalen Demokratie oder irgendeiner anderen Staatsform. Ich würde gerne noch ein Beispiel nehmen. Wir müssen jetzt ganz viele Epochen der Kapitalismusentwicklung überspringen und kommen zur letzten großen Epoche, weil auch dazu haben Sie interessante Sachen aus dem Archiv geholt. Um zu dieser letzten Epoche zu kommen, gehen Sie ins Jahr 1973. Ja. Da wird im September 1973 der Präsident Salvador Allende in Chile vom Militär mit Unterstützung der USA, das CIA geputscht und es kommt Augusto Pinochet an die Macht, der sich recht schnell mit einer Gruppe von Wirtschaftswissenschaftlern umgibt, die ihm raten und das auch durchsetzen, den Staat radikal umzubauen. Und es entsteht das, was wir heute alle als Neoliberalismus bezeichnen, als erstes staatlich verordnet sozusagen oder staatlich vorgegeben in diesem Chile nach dem Putsch Pinochets. Bevor wir darüber vielleicht weiter reden, weil der Neoliberalismus, würde ich jetzt mal so sagen, ja in den letzten Jahren für nahezu alles als Begriff herhalten musste, was schiefläuft auf dieser Welt. Ich habe Sie bis jetzt nicht nach einer Definition des Kapitalismus gefragt, weil ich aus Ihrem Buch gelernt habe, den Kapitalismus versteht man besser, wenn man viel darüber spricht, als wenn man eine Einsatzdefinition davon abgibt. Aber wovon reden wir, wenn wir von einem Neoliberalismus, wie er in Chile das erste Mal staatlich umgesetzt wurde, reden?
Ja, also vielleicht sollte ich trotzdem zunächst mal sagen, dass der Kapitalismus sich zwar radikal gewandelt hat in den letzten 500 Jahren und die unterschiedlichsten Ausprägungen gefunden hat. Man vergleiche nur die Insel Barbados zum Beispiel mit der Stadt Detroit. Das ist eine sehr, sehr unterschiedliche Form des Kapitalismus. Aber trotz dieser Unterschiede hat der Kapitalismus immer eine Sache gemein. Und das ist, dass die Kernlogik des Wirtschaftslebens darauf beruht, dass privates Kapital produktiv investiert wird mit dem Ziel, weiteres Kapital zu produzieren. Das ist, glaube ich, gemein allen diesen verschiedenartigen Formen des Kapitalismus, die wir bis jetzt diskutiert haben. Und der Neoliberalismus ist dann wiederum für mich auch eine bestimmte Form des Kapitalismus, der sich im Anfang der 1970er Jahre langsam durchgesetzt hat. Und wie gesagt, ich erzähle die Geschichte eben auch wiederum von einer eher weniger bekannten Perspektive, nämlich aus der Perspektive von Chile und nicht aus der Perspektive der Geschichte von, sagen wir, England und Maggie Thatcher oder Ronald Reagan in den USA. Und der Neoliberalismus hat wiederum auch verschiedene Ausprägungen. Aber man kann sagen, dass der Neoliberalismus ideologisch davon getrieben ist, eine bestimmte Art des Kapitalismus zu naturalisieren, also quasi als die bestmögliche Form des Wirtschaftslebens und die quasi natürliche Form des Wirtschaftslebens anzupreisen. Es ist eine Logik des Wirtschaftslebens, in der der Staat immer noch eine wichtige Rolle spielt, aber der Staat in anderer Art und Weise sich das Wirtschaftsleben strukturiert als, sagen wir, unter dem keynesianischen Kapitalismus der 1950er und 1960er Jahre. Es ist ein Moment in der Geschichte des Kapitalismus, in dem die soziale Ungleichheit extrem zunimmt. Es ist ein Moment in der Geschichte des Kapitalismus, in dem die Gewerkschaften, die in den 50er, 60er Jahren weltweit eine extrem wichtige Rolle gespielt haben, in denen der Einfluss der Gewerkschaften stark zurückgedrängt werden. Oder auch der wirtschaftliche Nationalismus, ja, wird zurückgedrängt in der dritten Welt, im globalen Süden. Das Kernziel des Neoliberalismus ist, den Welthandel eben zu liberalisieren, zu öffnen und je mehr Handel, je besser. Jede Form von Protektionismus wird eben kritisch gesehen im Neoliberalismus. Und wir können quasi beobachten in Chile, wie dieses Projekt eben anfangs durchgesetzt wird. Und wir können eben sehen, ich erzähle eben diese Geschichte auch, indem ich die Berichterstattung der amerikanischen Botschaft in Santiago de Chile mir angesehen habe, wie amerikanische Diplomaten jetzt auf diese Wirtschaftsreformen in Chile reagieren. Und das Interessante daran ist, dass es eben Angestellte der Botschaft in Santiago de Chile gab, die selber fanden, dass diese Reformen also viel zu radikal sind und dass sie selber nicht in so einer Welt leben wollten, in die dieses chilenische Projekt jetzt quasi erzeugt hat. Natürlich war es so, dass das dann aber unsere aller Zukunft war.
Also die schreiben explizit, dass sie nicht glauben, dass das zum Wohl der Menschen dort ist und sie würden das eben, sie würden da nicht leben wollen in einer Welt, die so funktioniert. Aus der Sicht des Historikers Sven Beckert, wo sind wir denn heute? Also der Neoliberalismus ist auch nicht mehr das, was er mal war, wenn man das so salopp sagen kann. Aber wo stehen wir heute?
Also ich glaube, dass, wir haben eben vorhin schon besprochen, der Kapitalismus ist eben auch eine institutionelle Ordnung. Und natürlich ist der Wandel im Kapitalismus kontinuierlich. Jedes Jahr produzieren wir mehr, wir konsumieren mehr, es gibt neue technische Erfindungen. Das ist quasi ein kontinuierlicher Prozess im Kapitalismus. Aber auf der anderen Seite, weil der Kapitalismus eben auch eine institutionelle Ordnung ist, gibt es bestimmte institutionelle Formen des Kapitalismus, die relativ stabil sind für relativ lange Zeiträume. Und ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel der keynesianische Kapitalismus, der in den 40er Jahren aufgekommen ist und bis in die 70er Jahre das Leben großer Regionen der Welt sehr stark geprägt hat. Und ein anderes Beispiel dafür ist der neoliberale Kapitalismus, der eben, wie wir eben diskutiert haben, in den 1970er Jahren aufgekommen ist und dann in den 80er Jahren weltweit dominant wurde. Und ich glaube, wir können heute beobachten, dass diese bestimmte institutionelle Ordnung des Kapitalismus, die, wie viele sich vielleicht erinnern, in den 2000er Jahren, 2010er Jahren quasi als die natürliche Ordnung der Welt erschien. Es erschien also quasi als unmöglich, dass diese Ordnung jemals weichen würde. Aber heute erscheint es so, als würde die neoliberale Ordnung des Kapitalismus eben auch nur ein Moment sein in der Geschichte des Kapitalismus, dass wir uns im Moment finden wir uns, glaube ich, in einer Situation, in der dieser neoliberale Kapitalismus eben seine Gestaltungskraft und seinen Einfluss verloren hat. Und wir Ich würde denken, dass wir uns in einem Moment befinden, in dem eine neuartige institutionelle Ordnung des Kapitalismus im Entstehen begriffen ist. Was die genau sein wird, glaube ich, ist schwer vorherzusehen, weil es in jedem Moment der Geschichte immer verschiedene mögliche Zukunften gibt und nicht nur eine mögliche Zukunft. Aber wir sehen bestimmte Elemente des Neoliberalismus, wie zum Beispiel die Heiligsprechung des globalen Handels, sind also problematisch geworden. Und in gewisser Weise können wir beobachten, also jede Veränderung der institutionellen Ordnung des Kapitalismus geht einher mit ökonomischen Problemen. Und die können wir heute eindeutig beobachten, von der Krise 2008, 2009 bis zur extrem zugenommenen sozialen Ungleichheit. Aber sie geht auch einher mit politischen Bewegungen, die sich gegen diese institutionelle Ordnung stellen. Und diese politischen Bewegungen können wir heute sehen von links, die eben auch schon seit dem Jahr 2000 oder zuvor sich gegen den Neoliberalismus gewandt haben. Aber ganz besonders können wir heute sehen, wie von der populistischen Rechten es eine Kritik an der neoliberalen Ordnung gibt und der Versuch, auch eine neue Art institutionelle Ordnung des Kapitalismus zu schaffen.
Ganz viel würde mir dazu natürlich noch einfallen, aber vielleicht nur kurz, also das, was Sie gerade beschrieben haben, der Aufstieg des Neoliberalismus hatte natürlich auch was zu tun unter der weltweiten Ausbreitung des Neoliberalismus mit dem Zerfall der Sowjetunion und des ganzen Warschauer Paktes. Wir erinnern uns alle an das Diktum vom Ende der Geschichte. Also auf einmal schien kein anderes System mehr möglich. Ja. Nicht nur der Neoliberalismus erschien naturgesetzlich, sondern auch die westliche Demokratie erschien plötzlich fast sowas wie naturgesetzlich, für sehr kurze Zeit zumindest. Da stehen wir jetzt ganz woanders. Was ich auch so eindrücklich von Ihnen beschrieben fand, ist zu sagen, der Kapitalismus selbst ist überhaupt nicht dogmatisch. Kapitalismus passt sich jedem politischen System an. Das Einzige, was Kapitalismus dogmatisch ist, ist, dass er auf Expansion ausgerichtet ist. Und das ist natürlich neben allem, was Sie schon beschrieben haben, auch ein ganz wichtiger Punkt, der ihn so in die Kritik bringt, gerade weil ein grenzenloser Kapitalismus auf einer endlichen Welt mit endlichen Ressourcen und endlich viel guter Luft, man fragt sich, wie sich das noch lange ausgehen kann oder soll.
Ja, der Kapitalismus ist ein Zustand der permanenten Revolution. Das ist also, der Kapitalismus ist nicht konservativ. Viele Beobachter denken, wenn sie über den Kapitalismus sprechen, dass der Kapitalismus eine konservative ökonomische Ordnung ist. Das ist ein absoluter Fehler. Der Kapitalismus ist eine Organisation des Wirtschaftslebens, das vom ständigen Wandel, von ständiger Expansion geprägt ist. Und ja, wie Sie sagen, der Kapitalismus ist undogmatisch. Und wir haben das schon besprochen, als wir besprochen haben über die verschiedenen Arten von Arbeitssystemen. Wir haben gesehen, wie die Sklaverei wichtig wurde zur Geschichte des Kapitalismus. Aber wir können auch beobachten, wie die Lohnarbeit zum Beispiel wichtig wird für die Geschichte des Kapitalismus. Und alle möglichen anderen Arbeitssysteme werden auch wichtig für die Geschichte des Kapitalismus. Da ist der Kapitalismus undogmatisch. Und ich glaube eben auch, dass der Kapitalismus letztendlich undogmatisch ist, wenn es dazu kommt, in welchen Formen der politischen Organisation er sich entfaltet. Und da können wir eben auch, in den 50er oder 60er Jahren war es beliebt, davon zu sprechen, dass quasi der Kapitalismus notwendigerweise die liberale Demokratie hervorbringt. Und es gab ja diese ganzen Diskussionen, dass wie als Länder kapitalistischer wurden, war die Erwartung auch, dass sie dann auch liberaler und demokratischer werden würden. Ja, wenn wir uns heute die Welt angucken, ist das eindeutig nicht der Fall. Und in gewisser Weise, muss ich sagen, ist das auch nicht besonders überraschend, wenn wir uns eben die lange Geschichte des Kapitalismus angucken. Und ich glaube auch, der Kapitalismus hat eben diese enorme Dynamik und er hat auch diese enorme Fähigkeit, Krisen zu meistern und zu überstehen, auch sehr ernsthafte Krisen, wie zum Beispiel die Wirtschaftskrise von 1929. Und ich glaube, ein großer Grund des, warum dieser Kapitalismus so dynamisch ist und warum er in der Lage ist, diese Krisen zu überwinden, ist eben genau, dass er undogmatisch ist, dass er sich quasi neu erfinden kann. Und manchmal auch in wirklich überraschender Art und Weise.
So, Herr Beckert, vielen Dank für das Gespräch.
Danke schön.
Sie hörten Birgit Dahlheimer im Gespräch mit dem Historiker Sven Beckert. Die Sendung können Sie im Internet nachhören oder auf UF Sound als Podcast abonnieren. Nächste Woche im Gespräch Armin Wolf mit der Politikerin und Unternehmerin Helga Rabel-Stadler. Und apropos Gespräch, auch Festspiele gehören gehört, sondern auch besprochen. Im Ö1 Kulturtalk, jeden Sonntag im Juli und August ab 18.15 Uhr hier in Österreich 1.
Die Musik ist ein Lebensmittel. Es gibt Dinge, die man so zwar sagen kann, aber sie wird nicht erfasst, erst durch die Musik.
Von Michael Heldtau bis Markus Mayer, von Erika Pluha bis Alina Fritsch. Prominente Kulturschaffende präsentieren jeden Samstag im Sommer am Sendeplatz des Pastichos ihre Lieblingsstücke.
Wir beginnen in meiner Kindheit, im Haus meiner Großeltern. wo immer und überall Jazzmusik zu hören war.
Also ich muss gestehen, ich glaube, dass ich ohne Musik nicht gut existieren könnte.
Musik ist für mich in erster Linie Bewegung, Tanz. Der Rhythmus muss in die Beine gehen.
Lieblingsstücke. Eine persönliche Sommerreihe über Musik. Von 4. Juli bis 29. August. Immer um 8.17 Uhr. In Österreich